Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Normalerweise ist Wissen besser als Nichtwissen, aber was man überhaupt nicht wissen möchte, ist der Tag oder Zeitpunkt des eigenen Todes. Trotzdem, Versicherungen arbeiten natürlich mit Sterbetafeln und Sterbewahrscheinlichkeiten und haben ein Interesse an diesem Wissen. Deutsche und niederländische Wissenschaftler haben jetzt ein Verfahren entwickelt, mit dem sie aus Blutproben statistische Aussagen über die Sterblichkeit in den nächsten 5 bis 10 Jahren treffen können. Ein bisschen unheimlich kommt einem das vor. Am Telefon ist jetzt Professor Florian Kronenberg vom Institut für genetische Epidemiologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Er soll uns helfen, diese Ergebnisse richtig einzuordnen. Guten Tag, Herr Professor Kronenberg.
Guten Tag.
Welche konkreten Aussagen über Gesundheitszustand, Anfälligkeit für Krankheiten oder auch Sterblichkeit lassen sich denn aus Blutproben ablesen?
Ja, hier darf man prinzipiell einmal anmerken, dass Forschungen bereits viele Jahrzehnte dran gemacht werden, um Faktoren zu identifizieren, die schlussendlich vorhersagen, ob jemand eher dazu neigt, eine Erkrankung zu entwickeln oder eher gesund bleibt. Das hat bereits vor 70 Jahren begonnen, als große Gruppen von Menschen in Beobachtungsstudien eingeschlossen worden sind und dann jahrzehntelang beobachtet worden sind. Und das, was wir heute über Risikofaktoren, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Übergewicht, Rauchen, hohes Cholesterin und andere Faktoren wie Entzündungsfaktoren im Blut, um nur ein paar wenige zu nennen, wissen, das stammt von diesen großen Kohortenstudien.
Es geht aber ja konkret um Blutproben dabei, nicht allgemeine Gesundheitszustand. Was lässt sich aus einer Blutprobe konkret ablesen?
Ja, in dieser Studie, die Sie erwähnt haben, wurden gleichzeitig 200 Stoffwechselmarker gemessen. Und man hat dann diese zusammengenommen und eine Zusammenschau gemacht und nach komplizierten statistischen Testverfahren sind dann 14 übrig geblieben, die dann vorhergesagt hat, wie hoch das Risiko ist, dass jemand in den nächsten 5 bis 10 Jahren versterben wird.
Das also, ist in einer sehr, sehr großen Ort gemacht worden. Ja, das sind 14 Marker, haben Sie gesagt, die dann auf bestimmte Krankheiten hinweisen. Muss ich mir das so vorstellen?
Ja, in dem Fall haben sie getestet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand versterben wird in den nächsten 10 Jahren. Ja.
Das sind statistische Wahrscheinlichkeiten.
Ja.
Inwiefern lassen sich solche statistischen Aussagen auch auf das individuelle Krankheitsrisiko übertragen?
Ja, das ist zum Teil sehr schwierig, weil das sind nur einzelne Faktoren, ja. Und Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, wir sprechen hier ja von komplexen Erkrankungen, weil die Erkrankungen führen ja dann schlussendlich zum Tod. Und eine komplexe Erkrankung vergleiche ich immer ungefähr mit einem riesigen Orchester, in dem es zahlreiche Spieler gibt. Und das sind einerseits genetische Faktoren und molekulare Faktoren. Und andererseits sind es Faktoren, die wir selber zu einem gewissen Grad beeinflussen können. Ob ich zum Beispiel rauche, ob ich mich gesund ernähre, ob ich Sport betreibe, ob ich Alkohol trinke und all diese Dinge, ich fasse das unter dem Schirm des inneren Schweinehundes zusammen. Und je mehr Spieler in diesem Orchester optimal spielen, umso besser ist die Chance auf ein gesundes Altwerden. Und wenn einer der Faktoren leicht falsch spielt, ist es auch noch nicht so tragisch. Ja, aber wenn mehr Spieler über weite Strecken hin falsch spielen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Orchester die Bühne des Lebens vorzeitig verlässt.
Ja. Das heißt, es geht stark um Prävention dabei. Das heißt, man erfährt mehr über die persönlichen individuellen Risikofaktoren.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich jetzt einen einzelnen Faktor hernehme und diesen isoliert betrachte, dann kann ich vielleicht sagen, dieser Mensch hat ein erhöhtes Risiko, um 30% erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Wenn ich nur diesen Faktor betrachte, dann übersehe ich dabei aber vielleicht, dass dieser Patient 10 andere Faktoren hat, die ihn vor dem Herzinfarkt schützen. Und damit wird das erhöhte Risiko durch den ersten Faktor möglicherweise wieder ausgeglichen. Das bedeutet nun, dass eine individuelle Risikovorhersage immer besser wird, je mehr Marker ich in einer Berechnung berücksichtige. Und das werden am Ende des Tages möglicherweise 100 oder tausende Faktoren sein. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei der Vorhersage für den einzelnen Menschen immer um Vorhersagen, die nie punktgenau sein werden. Jeder Hörer kennt vielleicht den 80-Jährigen, der seit 60 Jahren täglich 40 Zigaretten geraucht hat, noch immer keinen Lungenkrebs hat. Wir wissen, dass das Rauchen über viele Jahre das Risiko für Lungenkrebs mehrfach erhöht, für Herzinfarkte und Schlaganfälle verdoppelt. Das heißt aber nicht, dass jeder Raucher einen Lungenkrebs bekommen wird oder einen Herzinfarkt erleiden wird. So sehen Sie alleine an diesem Beispiel, wie schwierig Vorhersage ist. Bestimmte Risikofaktoren zu haben oder nicht zu haben, sind nie eine Garantie, dass man eine Erkrankung bekommt oder nicht bekommt, sondern sind nur Risikoabschätzungen. Aber wir werden natürlich jeden Menschen ganz fest ans Herz legen, dass er das Rauchen sein lässt, weil das die effektivste Maßnahme ist, länger gesund zu bleiben, um 5 bis 10 Jahre länger zu leben.
Wem nützt denn dieses Wissen um diese statistischen Wahrscheinlichkeiten, den Versicherungen?
Ja, Sie haben das in Ihrem Vorspann schon erwähnt. Das ist natürlich das, woran man als erstes denkt. Aber man muss vielleicht noch vorausschicken, dass es momentan einmal noch diese Tests überhaupt keine Marktreife haben, noch weit von einer Marktreife entfernt sind. Und ich würde es eher nur als einen der Startpunkte bezeichnen. Und es wird vieler Studien bedürfen, um ein derartiges Markerpanel im Detail dann bei bestimmten Erkrankungen, bei bestimmten Therapien oder anderen Konstellationen zu untersuchen. Die größte Gefahr, die ich momentan sehe, und das sind eher die dunklen Seiten, ist, dass besonders findige Leute auf die Ideen kommen, das zu vermarkten oder wie Versicherungen, das also zu verwenden, um Vorhersagen zu machen, wie lange noch jemand leben wird. Und wir kennen hier genügend Beispiele, wo zum Beispiel genetische Tests mittels Genomanalysen, die der Konsument anfordern kann und dann Ergebnisse geliefert bekommt, die er selber nicht interpretieren kann und dann schlussendlich wiederum beim Arzt landet, der diese Ergebnisse ebenfalls oft schwer einordnen kann. Und genauso auch Nahrungsergänzungsmittel werden verkauft aufgrund von genetischen Tests und das sind oft Dinge, die äußerst zweifelhaft sind und das sind sozusagen die dunklen Seiten. Aber ich möchte eher zu den positiven Seiten kommen. Und da muss man vielleicht sagen, dass man die entsprechenden Studien erst durchgeführt werden müssen, um die dann schlussendlich zeigen, ob so ein Panel sinnvoll ist. Und da sind Beispiele zu nennen im Sinne der personalisierten Medizin. Wenn ich zum Beispiel eine Krebserkrankung diagnostiziert bekomme, kann möglicherweise, aber wie gesagt, das müssen die Studien erst zeigen, diese Tests dann schlussendlich dazu helfen, eine Entscheidung zu treffen, ob diese oder die andere Therapie für diesen Patienten hier besser ist.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Kronberg vom Institut für genetische Epidemiologie der Medizinischen Universität in Innsbruck.
Ich danke für das Gespräch.